Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
Wir bleiben heute auf dem Boden der Tatsachen und schauen uns eine Etage tiefer um. Es geht um Bodenleben und Bodenverbesserung. Zum Auftakt in das Gartenjahr ein wichtiges Thema. Eine klassische Gartensportdisziplin im Beet ist das Bodenturnen. Also ich meine damit die Bodenbearbeitung mit dem guten alten Spaten. Endlich kann man sich in der frischen Luft mal wieder so richtig körperlich austoben. Aber ist das kraftintensive Umgraben mit dem Spaten im Gemüsebeet überhaupt noch zeitgemäß? Wie findet ihr auf einen Blick heraus, wie es um das Bodenleben in eurem Beet steht? Also ob der Boden gesund ist? Wie deute ich Zeigerpflanzen richtig? Und was hat ein Schokomuffin mit Boden zu tun? All das erfahrt ihr in dieser Folge im Podcast Grünstadtmenschen. Mein Name ist Carina und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, dass ihr am Ende der Folge nicht am Boden zerstört seid. Bevor wir uns gleich verbal mit erdigen Themen bewerfen, möchte ich euch noch meinen heutigen Gast vorstellen, Tobias Kamphoff. Er hat in Eberswalde Ökolandbau studiert und arbeitet als Landwirtschaftsberater für ökologischen Gemüseanbau. Und Tobias hat auch einen eigenen Gemüsegarten, wo er schon viele Erfahrungen gesammelt hat. Hallo Tobias und willkommen im Podcast Grünstadtmenschen.
Ja, hallo Carina, danke für die Einladung.
Ja, Tobias, du hast einen Garten in Brandenburg und ich weiß, der Boden in Brandenburg, der ist ja dafür bekannt, dass er recht sandig sein soll. Wie sehen denn da deine Erfahrungen beim Gärtnern aus?
Ja, sandig, ne? genau, also ich bin hier in Eberswalde, habe mit Freunden einen großen Schrebergarten zusammen, in dem wir eben auch viel Gemüse anbauen. Den haben wir auch ich hatte vorher schon meinen anderen Garten, der war genauso sandig, den haben wir dann letztes Jahr hier übernommen, den neuen Garten. Und man merkt halt einfach, letztes Jahr war vielleicht noch ein durchaus dankbares erstes Jahr, weil wir mehr Niederschlag hatten. Ansonsten sind die Methoden gefragt, okay, wie können wir da Wasser sparen? Einen großen Unterschied da, ne? Also auch zu gucken, wo ist was gemulcht, wo nicht, ne? Wo verdunstet schnell was oder wo nicht. Wir haben uns, ne, das ist dann natürlich auch ein bisschen gebastelt, haben uns eine kleine eigene Tröpfchenbewässerungssystem gebaut mit so einem kleinen gesteuerten Computer, ja, also um da auch einfach das Wasser effizient zu nutzen, ne, und dann eben verschiedene Maßnahmen, Kompost eingebracht, tatsächlich auch ein bisschen, da können wir dann auch gleich drauf eingehen, Gesteinsmehl, ein bisschen Experimente gemacht und genau, so, und jetzt gerade steht noch einiges von dem Garten auch, ist noch bewachsen mit Gründüngung, ganz wichtiger Faktor.
Oh ja, auch so ein Punkt, auf den wir später nochmal zu sprechen kommen. Das finde ich klasse. Genau. Und also da seid ihr noch relativ am Anfang. Und sag mal, hast du auch Tipps so, weil das eine ist das Sandige, sind ja sehr durchlässige Böden. Und dann gibt es ja auch so genau das Gegenteil, wenn man so einen sehr schweren, ist das dann tonig-lehmiger Boden, wenn man den hat. Das ist ja auch immer nicht so einfach, den zu bewirtschaften. Was kann man denn da machen?
Also grundsätzlich das Geheimrezept Humus. So, das ist tatsächlich in der Regel wirklich das Geheimrezept, um Böden zu verbessern. Unabhängig jetzt davon, ob es ein Sandboden ist oder ein toniger, schwerer Boden. So, weil ich natürlich eigentlich immer das Problem habe beim Tonboden. Jetzt habe ich eben das Problem, ich habe sehr kleine Teilchen, Bodenteilchen eben, ja, die sehr dicht lagern. Also die sind sehr eng aneinander, was schön ist, weil die Wasser halten. Was aber zum Beispiel auch dazu führen kann, dass wenn es stark regnet, da auch Wasser gestaut wird, nicht abfließen kann und es dann im Boden anaerob wird. Also das Wasser fließt nicht ab. So, dann kriege ich Fäulnis letztendlich im Boden und den Pflanzen, die wachsen dann nicht mehr, die brauchen genauso Sauerstoff wie wir auch. Das heißt, wenn ich da jetzt Kompost einbringe, organische Substanz, kann ich damit den Boden auflockern, das Porenvolumen letztendlich erhöhen, für eine bessere Durchlüftung sorgen, zum Beispiel schon mal, und damit eben die Bedingungen verbessern. So, und das ist da auf jeden Fall ein entscheidender Faktor. Ja, ich habe dann vielleicht da auch nochmal, ich habe die Möglichkeit, indem ich umgrabe oder zumindest mal lockere, ja, und da dann auch den gelockerten Boden lebendig verbaue. Ja, das kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf. Ja, also mit lebendigen Wurzeln dann eben auch den gelockerten Boden durchwurzeln lassen, um so eben die Bodenstruktur zu fördern. So, und das heißt, da ist also dementsprechend der Tipp, Kompost ausbringen, ja, ganz elementar. Und das Gleiche funktioniert, wenn wir das vielleicht nochmal gerade den Bogen zurück machen. Beim Sandboden habe ich ja ganz große Teilchen, so, und damit rieselt das Wasser eben schneller durch. Also ich habe weniger das Problem von Staunässe, aber es können eben auch, da wird das Wasser halt, fließt einfach schneller durch. Und wenn ich da dann eben auch Kompost ausbringe, organische Substanz, die kann sehr viel Wasser halten, sehr viel Feuchtigkeit und kann darüber dann halt den Boden verbessern. Genau.
Und jetzt, das Frühjahr ist ja eigentlich der ideale Zeitpunkt, um auch Kompost auszubringen, oder?
Mhm, genau, absolut. Also ich bin jetzt auch mit meinen Freunden, die jetzt bei den ersten schönen Sommerstrahlen haben jetzt auch schon die ersten Kompostfuhren geholt bei uns vom Kompostwerk. Und da ist auch immer so die Frage, okay, wo kriege ich natürlich Kompost in was für einer Qualität hin? Wo kriege ich den auch her? Grünschnittkompost ist da tendenziell zu bevorzugen im Vergleich zu dem Kompost aus einer Bioabfalltonne, so, weil da häufig ganz viel, und da dann auch abhängig von dem lokalen Kompostwerk, weil da ganz viel Mikroplastik drin sein kann. Okay. Das ist ein Thema und da gibt's dann wirklich verschiedene Qualitäten und da bietet sich Grünschnittkompost auf jeden Fall sehr gut an. Und da würde ich auch im Kompost unterscheiden, so einen Grünschnittkompost kann gut eingebracht werden, um eben für so eine organische Substanz zu sorgen. Der hat aber gar nicht unbedingt so viel Nährstoffe. Wenn ich das vergleiche, zum Beispiel jetzt, wenn ich einen Rindermist oder einen Pferdemist kompostiere, und eben wirklich einen Mistkompost habe, der hat dann deutlich mehr Nährstoffe. Den kann ich dann nutzen, den kann ich ausbringen, punktuell auch in meinem Garten für meine Starkzehrer. Aber den sollte ich dann eben auch nicht jedes Jahr immer wieder, also wenn ich den immer wieder in großen Mengen ausbringe, komme ich da auch schnell zum Nährstoffüberschuss. So, und das ist eigentlich gar nicht notwendig.
Das mögen wahrscheinlich dann auch das Bodenleben mag das wahrscheinlich auch gar nicht so, oder?
Ja, genau. Ne? Und natürlich, also ich schaffe damit halt eine einseitige, also der Boden mag immer Vielfalt. So, und wenn wir dann, so je nachdem, wie ich meinen Garten bewirtschafte, möglichst vielseitig mit möglichst viel Pflanzen, mag der auch möglichst ein vielseitiges Futter. So, sag mal ganz salopp gesagt, von der Ernährung her. Und natürlich hat das aber auch vor allen Dingen auch einen großen Faktor, wenn ich viel Nährstoffe dort immer dem Boden zufüge und die sind eben gerade in dem Mistkompost drin, habe ich auch die Gefahr von Nährstoffauswaschung. So, wenn ich dann keine Pflanze habe, die Nährstoffe tatsächlich auch im Pflanzenmaterial verbaut, also umbaut, dann habe ich letztendlich die Gefahr halt von Nährstoffauswaschung in den Unterboden und damit auch ins Grundwasser. So das, was in der konventionellen Landwirtschaft ganz viel passiert und das wollen wir natürlich nicht. So.
Okay, wow, das war schon sehr ausführlich, Mensch. Ja. Super. Du hast vorhin schon von Vielfalt gesprochen, da komme ich gleich mal zu meiner nächsten Frage. Wie viel Leben steckt denn eigentlich in so einer Handvoll gesunder Gartenerde?
Tja, das ist
da irgendwie so Zahlen? Ja.
Also man sagt so, wenn man da unterwegs ist, hört man immer ganz schnell den Begriff, in einer Hand gesunden Boden leben mehr Lebewesen auf der Erde. So, dann kann man sich das erstmal, also das heißt mehrere Milliarden Mikroorganismen. Und das hat einfach damit zu tun, wir haben unheimlich eine große Anzahl, vor allen Dingen an Bakterien. Ja, also wir können wirklich in so einer Handvoll bis zu 10 Milliarden verschiedene Bakterien haben. Die sind so mikroskopisch klein, die sehen wir mit bloßem Auge nicht, aber die machen da die wirklich größte Anzahl aus, mal einfach so quantitativ. Dann haben wir bis zu 1 Million Pilze, wir haben Algen, wir haben Protozoen, die sind da wirklich auch millionenfach vorhanden. Und dann kommen wir so in die Makrofauna, also in die etwas größeren Bodenlebewesen, die Regenwürmer, die Springschwänze, Milben, Fadenwürmer, die Asseln, Tausendfüßler. Und da gibt's dann halt immer noch Haufen, da wird es dann deutlich weniger, aber das sind dann eben die wir auch sehen können. Und was da ich immer finde, so was eine total spannende Nummer ist, man guckt jetzt mal, wenn wir mal auf so einen Acker gucken oder auf eine Kuhweide, so auch, also durchaus auch eine hohe mikrobielle Aktivität immer unter Weideland, auf dem eben Kühe oder Schafe weiden. Und da haben wir dann eben, sagt man so ungefähr, können zwei Kühe pro Hektar von sich ernähren. Also mit einem Hektar Grünland kann ich zwei Kühe ernähren. Das ist dann die Großvieheinheit, rechnet man da so landwirtschaftlich. Und unterirdisch kann aber im Unterboden, also in der Schicht von 0 bis 30 Zentimetern auf diesem Hektar nochmal zusätzlich 10 Großvieheinheiten dazukommen. Ja, also das heißt, ich habe eine unheimlich hohe, letztendlich mikrobielle Biomasse, die wir nicht sehen, ja, und die aber auch, wenn wir Pflanzen anbauen, ja, also auch im Getreidebau, uns eben immer Gedanken machen müssen, eigentlich ist das nie eine viehlose Landwirtschaft, so, weil ich muss mir immer Gedanken machen, wie kriege ich dieses Bodenleben ernährt, gefüttert, erhalten, gefördert, ja, weil das Bodenleben ist dann am Ende eben, was dafür sorgt, dass meine Pflanze ausreichend Nährstoffe bekommt, dass die gesund ist, dass die widerstandsfähig ist gegen Pflanzenkrankheiten. Genau.
Ja, das ist echt auch so super wichtig. Deswegen wollte ich das heute unbedingt mal thematisieren, weil, ne, ich meine, wir laufen ja den ganzen Tag auf dem Boden rum, auf der Erde, aber man tut sich da so wenig mal intensiver mit auseinandersetzen irgendwie, ne?
Ja, und, ja.
Ja, sag mal, woran erkennt man denn einen schlechten Boden, bei dem das Gleichgewicht aus den Fugen geraten ist?
Also grundsätzlich würde ich mal jetzt für den Laien, kann man da mit Sicherheit so ganz einfach physische Parameter mal ausmachen. Ja, also das heißt, wenn ich jetzt in meinem Garten stehe so und ich da vielleicht eben Stellen habe, wo das Wasser einfach, wo ich immer wieder beobachte, das Wasser läuft da nicht ab. So, ja, da stehen Pfützen nach Starkregen, das Wasser versickert nicht, könnte das dafür ein Anzeichen sein, dass dort eben Verdichtung herrscht, ja, so dass es so plattgedrückt ist, dass das nicht abläuft. Und wenn ich damit den Spaten einstechen würde, würde ich wahrscheinlich sehen, das ist ganz, ganz eng gelagert, ja, da kann ich kein richtiges Porenvolumen sehen, ja, also da gibt's eine schöne Aussage von der Bodenwissenschaftlerin, die sagt, wenn ich mit einer Spatenprobe in den Boden steche, sollte das eigentlich von der Struktur so aussehen wie so ein Muffin.
Ja, also ja, wie so ein schöner Vergleich.
So, im Sinne von so richtig schokoladig, erdig, so, ja, aber eben mit schön fluffig locker. Ja, und dann zerfällt der auch in so einzelne Kügelchen und einzelne Teilchen. Und der zerfällt dann aber auch. Ja, und ein ungesunder Boden, in Anführungsstrichen, oder dann eben Boden, der vielleicht aus dem Gleichgewicht ist, der wäre dann eben ganz scharfkantig, brüchig. Ja, wie quasi dann nicht wie der Muffin, sondern wie so eine Tafel Schokolade, ne? Die muss sich richtig brechen, also da sind so feste Kluten, und das kann ein Anzeichen dafür sein, dass eben, dass die mikrobielle Aktivität nicht so hoch ist, ja, weil ich eben dadurch quasi nicht diese Porenstruktur habe, die eben wirklich nur durch die lebendige Biologie im Boden geschaffen wird. Genau, also das heißt, ne, so ein Faktor Staunässe, das wäre auf jeden Fall immer, ne, dann so grundsätzlich, okay, wie viel Regenwürmer sehe ich denn in meinem Boden, ne, also so, ne, oder wie viel Lebewesen, ja, sehe ich da vielleicht auch, was krabbelt da, ne, also was kann ich auch mit meinen Augen sehen, natürlich auch, wie wachsen denn meine Pflanzen, so, ne, wenn ich da schon mal bin, okay, kriege ich ein Gefühl dazu. Genau, und das wäre erstmal so das Wichtigste, das Einfachste, was ich auch im Hausgarten, wie ich das eigentlich mal gut beurteilen kann, mit optischen Reizen, wie, in was für einer Qualität oder in was für einer Lage, in was für einem Gleichgewicht mein Boden eigentlich denn gerade ist.
Das sind schon mal gute Hinweise, finde ich jetzt irgendwie, also wie du es jetzt gerade erklärt hast irgendwie. Und angenommen, ne, ich stelle jetzt fest, so anhand deiner Merkmale, boah, meinem Boden geht's wirklich schlecht. Man liest ja oftmals, dass man dann seinem Boden eine Art Kur verpassen kann. Und den quasi irgendwie verbessert. Was bedeutet denn das und welche, ich sag mal, Kurmethoden gibt's denn da?
ja, genau. Also, ne, zum Beispiel ein großer Faktor ist häufig eine Bodenverdichtung. Ja? Das heißt, ich habe, ne, da habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, dass letztendlich kein Sauerstoff mehr in die unteren Bodenschichten kommt, auch die Biologie damit nicht versorgt werden kann und der so ganz dicht ist. Und eine Kur, die ich dann machen kann, und das, was mit Sicherheit immer ein großer Vorteil ist, eben tatsächlich mal Gründüngung zu nutzen. Und da ist so das Thema nämlich auch, ich kann quasi mechanisch, ja, also man spricht ja auch immer bei einem gesunden Boden von einer Bodengare, ja, und, ne, von einem garen Boden. Und das ist eigentlich auch ein guter Indiz dafür, dass wir von was Lebendigem sprechen, so wie wenn ich halt was von, ne, in der Küche spreche, okay, oder mein Teig wird gar, ne, das ist, ne, mein Sauerteig, weil der ist lebendig, ne, so ist eben der Boden auch gar lebendig. Und jetzt kann ich aber zum Beispiel erstmal den Boden auch, kann ich eine mechanische Gare herstellen. Ja, das heißt, ich kann ihn auflockern, umgraben mit Zinken, ja, die Kluten klein machen. Ja, so dann habe ich, dann ist der schön feinkrümelig, aber das ist erstmal mechanisch hergestellt. So. Und da, und diese mechanische Gare, da sorge ich dann am besten im Idealfall dafür, dass das dann eben möglichst schnell durchwurzelt wird. Ja, indem ich dann eben auch Gemüse da drin anbaue, indem ich jetzt im Frühjahr zum Beispiel könnte ich auch, ne, also das sind dann so klassische Gründüngungspflanzen wie Phacelia. Klee wird genutzt. Ich könnte aber jetzt auch im Frühjahr in einer Parzelle in meinem Garten Hafer aussehen. Ja, also da auch eine besondere Rolle der Gräser. Ne? Hafer ist ja ein Getreide, aber auch ein Gras und die machen immer besonders viel Wurzeln. Ja, also das ist wirklich das, was wir im Boden haben wollen. Oder ich hatte ja am Anfang schon erwähnt, in meinem Garten hier in Eberswalde, das ist jetzt auch noch ganz viel in Gründüngung. Und da war es zum Beispiel so ein gutes Beispiel. Wir haben den Garten übernommen. Hatten noch eine wunderschöne Thuja-Hecke, bei der Übernahme, wo wir auch die Auflage bekommen haben, ja, kümmert euch mal gerne um die. So, das heißt, ne, wir haben die gefällt und haben da aber auch, dort sollen jetzt Sträucher hin, haben da dann auch wirklich ordentlich umgegraben, so dass wir auch wirklich die großen Wurzelstöcke ausgegraben haben, gebuddelt haben. Also das war wirklich schon ein invasiver Bodeneingriff, kann man auf jeden Fall so sagen. Und dann, ne, das heißt, wir haben den Boden mechanisch sehr stark gelockert, ja, damit dementsprechend auch dafür gesorgt, dass da viel Sauerstoff reinkommt. Sauerstoff sorgt dann im Boden dafür auch, dass Nährstoffe und dass die Substanz mineralisiert wird. So. Und dann ist aber klar, okay, das Ganze, dieses Gefüge, diesen umgegrabenen Boden, den wollen wir jetzt erstmal stabilisieren. Auch erstmal wieder auf diesen Schock reagieren und da eine Gründüngungsmischung ausgesät. Das war dann letztes Jahr im August aus Phacelia, aus Erbse. Ich habe auch noch Hafer mit drin gehabt, ein paar Kreuzblütler. Einfach so ein Gemenge. Ja, also das heißt wirklich eine Mischungspartner. Das ist Sonnenblumen waren drin, genau ein bisschen Buchweizen. Das hat im Oktober auch noch schön geblüht. So, und das hat dann eben jetzt über den Winter, das ist dann der letzte Rest dann noch, wirklich noch die letzten noch letzte Woche abgefroren, als es nochmal jetzt so kalt war. Und der Rest aber auch schon vorher. Und das heißt, ich hatte dann aber wirklich erstmal viel lebendige Wurzeln im Boden. Das Ganze ist dann abgefroren über den Winter, hat den Boden dann mit einer Mulchschicht bedeckt und hat da jetzt quasi den Boden kuriert, sodass ich jetzt dieses Jahr eben dort Gemüse anbauen können oder eben Sträucher pflanzen und damit so den Boden verjüngt haben, also so eine Kur gemacht haben. Dazu wollen wir dann dieses Jahr eben noch ein bisschen Kompost ausbringen, ja, also organische Substanz auch damit zuführen. Und das ist schon mal wirklich so ein großer Faktor. So, und das heißt also wirklich von Bodenkur würde ich immer dann sprechen, irgendwie eine Form, auch wenn es um lebendige Pflanzen geht. Also ich kann meinen Boden natürlich auch aufbessern, indem ich nur organische Substanz zuführe, ja, und jetzt ganz viel Kompost einbringe. Das verbessert dann gerade auch so einen Sandboden enorm so und sorgt auch dafür. Das ist aber natürlich auch immer so, ne, das sind ja externe Nährstoffe, die ich dazu kaufe. So. Und Bodenaufbau und vor allen Dingen auch eine Bodenbiologie bekomme ich wirklich eigentlich immer nur über lebendige Pflanzen. Ja, also auch Mulch, indem ich Mulch zum Beispiel dort mit dem Mulch den Boden abdecke, schütze ich den Boden vor Erosion, vor starker Sonneneinstrahlung, vor Starkregen. Ich habe damit ja auch organische Masse, die dann hinterher von den Bodenlebewesen wieder umgesetzt werden kann. Aber vor allen Dingen eben, und da so jetzt der nächste dann Fachbegriff, sogenannten Wurzelexudate, sorgen nämlich für einen gesunden Boden. Und das ist ganz spannend, dass eben im Boden, ja, also die Pflanze Photosynthese betreibt, so, und die will dann aus dem Boden Nährstoffe bekommen. So. Und um aber Nährstoffe zu bekommen, ist sie sehr smart und geht eine Symbiose ein mit den Lebewesen im Boden. Ja, da zum Beispiel auch dann mit Pilzen und gibt dann eben die Pflanze, ja, ist oberflächlich, kann Photosynthese betreiben, hat quasi Zuckerverbindungen, die sie abgeben kann. Und dafür kriegt sie von den Pilzen, also von den Mykorrhiza-Pilzen, dann zum Beispiel Phosphor und andere Nährstoffe. Also das heißt, das ist eine sehr geschickte Symbiose und die funktioniert eben nur über lebendige Pflanzen. So, und deshalb sehe ich gerade auch jetzt in meinem, versuche ich auch in meinem Gemüsegarten möglichst viel diese Erkenntnisse, mit denen ich mich im Studium und auch in der Gartenbaupraxis eigentlich auseinandersetze, einzubringen. Und das heißt halt wirklich Gründüngung, lebendige Pflanzen in den Boden, Wurzeln, ja, das heißt von diesen, von der Gründüngung, von den Wurzeln, die dann übrig bleiben, die haben einen super hohen, das sind dann diese wissenschaftlichen Fachbegriffe, Humusreproduktionswert. Also das heißt, wenn ich jetzt aus einer Tonne Wurzeln im Boden, wird mehr Humus als aus einer Tonne Laub zum Beispiel, ja, wenn ich den aufbringe. Wenn ich jetzt einfach nur, wenn ich einfach nur oberflächlich Mulch ausbringe, wird das zwar auch umgesetzt, so, aber quasi die organische Substanz, der Humus, also was daraus tatsächlich an Humus im Boden langfristig stabil oder kurzfristig, ne, also so dann wieder auch umgesetzt werden kann, da sind eben Wurzeln wirklich besonders wichtig.
Spannend. Danke für diesen Exkurs. Das war jetzt sehr ausführlich, aber auch gut, weil man irgendwie jetzt vieles besser versteht nochmal. Also wie du sagst, auch mit den Pflanzen, was die so für eine Schlüsselfunktion eigentlich einnehmen dabei. Ne?
Ja.
Und zum Thema Mulchen, also mit Gründünger, also wahrscheinlich jetzt kann man ja auch mulchen, oder? Was kann man da noch so nehmen?
Genau, ne? Also man kann, wir haben jetzt auch bei uns im Garten eben verschiedene einfache Rasenflächen, so, ne? Also nicht alles ist umgebuddelt oder zum Anbau, ne? Einfache Rasenfläche, das wird dann im Sommer halt regelmäßig gemäht mit einem Rasenschnitt und kann gut genutzt werden. Ich habe jetzt Kontakt zu, ne, auch zu landwirtschaftlichen Betrieben, da kann man auch mal gut irgendwie Stroh nutzen. Stroh hat natürlich ein hohes CN-Verhältnis, ja? Also das heißt, da ist der Umbau weniger, also mit Stroh, das ist, ne, eher quasi holzig, wäre wirklich eher, um den Boden zu bedecken. Wenn ich Rasenschnitt habe, ne, das ist frisches Material, da ist noch mehr Stickstoff drin, das düngt dann tatsächlich auch ein bisschen, ne, also das kann dann auch zu einer Bodendüngung noch mehr führen. So, man kann gut Laub nutzen, ja, man kann auch gut, bei mir, ich mache das tatsächlich auch im Garten so, wenn es bei uns dann die Sonne brutzelt im Sommer, so, also ich arbeite einmal dann eben Kompost, organische Substanz so in die obersten 5 Zentimeter mit ein und streue dann aber oberflächlich auch nochmal so ein bisschen Kompost einfach auf den Boden, den ich dann nicht einarbeite, um damit einfach auch nochmal so ein bisschen Puffer zu haben und damit quasi den Kompost so ein bisschen als Mulch auch zu nutzen. Gar nicht viel, aber so ein bisschen einfach oberirdisch, dass er dann wird er nicht ganz so hart, nicht so krumelig, verdichtet nicht so und dann eben auch beim Gießen macht das einen Unterschied. Wenn ich da gieße, versickert das Wasser auch schneller als halt an anderen Stellen im Garten.
Spannend. Und das heißt, also ja, Mulchen ist schon auch irgendwie, wie du schon sagst, jetzt, wenn es so heiß ist im Sommer, dann kommt wahrscheinlich auch das Bodenleben auch so ein bisschen zum Erliegen, ne, bei hohen Temperaturen.
So, ne? Also ich meine, das ist eigentlich ganz simpel, das kann man sich gut gut irgendwie auch schlussführen, wenn wir Fieber haben. So, ne, dann wird irgendwie so ab 42 Grad, irgendwie so knapp über 40 Grad, wird es dann irgendwann auch gefährlich, weil dann irgendwann die Eiweiße denaturieren, ne, also die Organismen. Und wenn ich jetzt nackten Boden habe, so, bei dem im Sommer echt die Sonne total draufbrutzelt, dann kann man mal auch, dann ist das ganz spannend, da haben wir auf den Äckern in Deutschland teilweise 50, 60 Grad Celsius auf der Bodenoberfläche. Ja. Das Bodenleben wird dort weggebrutzelt, also muss man wirklich so sagen. Ja, also das ist dann eben komplett der Sonne ausgeliefert und ja, stirbt ab. So, ja, oder verzieht sich auch teilweise, das kommt schon auch wieder, aber in den oberen Bodenschichten ist das erstmal weg. Das heißt, wenn ich eben Mulch habe und damit den Boden auch davor so stark schütze, dann kann man das auch immer sehen. Ne? Wenn man den Mulchschicht mal ein bisschen zur Seite macht, dann ist es darunter richtig kühl. Ne? Dann ist es richtig deutlich kühler darunter. Dementsprechend ist Mulch halt ein Riesenfaktor, um, sag ich mal, diesen physikalischen Stress der Hitze, ne, so, also von diesen, ne, wirklich dieser extremen Hitze oder auch von einem wirklichen Starkregen abzudämpfen. So, ja, und dafür ist Mulchmaterial und auch Mulchen super und auch gerade jetzt, ne, so bei den Sommern, die wir haben und bei den extremer werdenden Bedingungen auf jeden Fall auch immer wichtiger. Genau.
Ja. Absolut, ja. Auch wie du sagtest, einerseits zwar die Sonne, aber dann auch diese Unwetter, die ja auch immer heftiger ausfallen, dann mit Starkregen, ne? Wenn dann punktuell. Ja. Guter Punkt. Ha. Jetzt immer so ein bisschen, jetzt waren wir beim Klimawandel, ja. Ich habe noch ein, was mich auch noch beschäftigt, genau, ist das Thema Umgraben. Das wird ja gerne so ein bisschen als Volkssport im Frühling gesehen irgendwie. Mhm. Na, jetzt und nach dem Winter, jetzt zieht es ja wieder alle raus in den Garten. Man möchte jetzt gerne was machen. Und dann ist so, Umgraben ist ja so, damit tue ich mir was Gutes und irgendwie auch dem Boden. Stimmt das? Wie ist deine Einstellung dazu?
Das ist so ein beherztes Jein. Also ich glaube, es ist durchaus eben so die Frage, was für ein Ziel habe ich so, ne? Und worum geht's? So, also ich bin eben gerade jetzt, wenn ich da auch bei mir im Garten bleibe, gerade zu Beginn, wenn ich Beetflächen anlege, wenn ich Beetstrukturen anlege, halte ich Umgraben für durchaus auch sinnvoll. Ne? Weil ich, habe da, und da brauche ich auch, ich glaube, da darf man auch den ganzen Gartenfreunden unter uns sind die Angst nehmen, da irgendwie das Bodenleben zu zerstören und davor Angst zu haben, sondern das geht wirklich darum, okay, es wird quasi einmal das Haus abgerissen, so, um es dann um solides Fundament zu legen und damit dann wirklich was Gesundes aufbauen zu können. Ja, also das heißt, ich kann eben zum Beispiel jetzt beim Eimer auch umgraben, Kompost mit einbringen. Ich hatte gesagt, zum Beispiel auch Gesteinsmehl oder andere Sachen mit in den Boden einbringen. Guck dann auch da, wenn ich umgrabe, so, und das ist dann mit Sicherheit der Faktor, immer auch gucken, dass ich es schnell lebendige Pflanze da drin habe. Ja, also das heißt, auch wenn ich umgrabe jetzt im Frühling, nicht nochmal einen Monat brach liegen lassen, so, sondern halt umgraben und dann meine Setzlinge, Salat, Kohlrabi, was auch immer, möglichst schnell einpflanzen. Wenn ich dann erstmal eine Struktur, also wenn ich wirklich einen Garten länger bewirtschafte und vielleicht auch die Beete schon länger bewirtschafte, dann ist Umgraben auch eigentlich gar nicht mehr so notwendig, weil ich dann wirklich, weil das Umgraben sorgt natürlich auch immer wieder dafür, dass ich ja die Bodenwände, also von oben nach unten und andersrum und damit die Biologie auch immer wieder durcheinander bringe. Ja, jetzt hatte ich vorhin gesagt, so auch, die Mykorrhiza-Pilze, die spielen da so, die Pilzhyphen spielen so eine wichtige Rolle. Wenn ich da komplett Tabula Rasa mache, sind die immer wieder auf Null gesetzt. Ja, so, dann habe ich gesagt, Wurzeln sind so unheimlich wichtig auch im Boden. Ja, das heißt, die dürfen auch gerne oberflächlich, die dürfen gerne einfach im Boden bleiben. So, und ich sorge dann eben da oben dafür, dass es auch, dass es sich wieder umsetzen kann. Und das heißt, so ein bisschen, einer Betriebsleiter auf dem Betrieb, auf dem ich gearbeitet habe, der hat dann immer gesagt, tief lockern und flach wenden. So, landwirtschaftlich. Mhm. Also das heißt, ich könnte zum Beispiel auch statt umgraben, könnte ich mit einer Grabegabel den Boden langsam lockern. Das heißt, dabei bleiben auch die Bodenschichten intakt. Ich lockere eben den Boden. Vielleicht auch, wenn da Verdichtung ist, kann ich die rausnehmen. Ich bringe auch ein bisschen Sauerstoff da rein. Ja, das will ich auch, weil ich will ja Mineralisation im Boden. Und aber wirklich, das heißt, dann lockere ich eben auf Grabegabeltiefe 30 Zentimeter, so ganz dünn, ohne dass ich den Boden bewege, und kann dann oberflächlich nochmal mit einer Pendelhacke oder mit einem Rechen eben die oberen, also mit einer Pendelhacke quasi die lebendigen Wurzeln, die da noch sind, einmal unterschneiden. Dann habe ich da im ganz Oberboden eben keinen Bewuchs mehr, kann mir da ein Saatbeet bereiten oder da dann reinpflanzen. Und habe aber eben nicht diese ganz starke invasiven Eingriff. Ja, also das heißt, weil schon grundsätzlich ist das Ziel möglichst wenig Bodenbearbeitung. Ja, also Bodenbearbeitung ist auf jeden Fall nicht förderlich fürs Bodenleben, aber natürlich bringt es trotzdem auch Sauerstoff rein und sorgt für Umsatz. Ja, also das heißt, ein bisschen das Fazit wäre, gerade zu Beginn umgraben bei so neuen Beetflächen macht das Sinn. Ne? Wenn ich da vorher Rasen habe, dann will ich den Umsatz, ich will, dass sich die Wurzeln umsetzen und dort Gemüse anbauen, wenn das Ziel ist. Und dann aber eben langfristig gucken, okay, wie kann ich denn meine Bodenbearbeitung möglichst reduzieren und dann zum Beispiel eben auf einfach lockern und dann nur oberflächlich auch wirklich noch invasiv zu arbeiten.
Wir empfehlen auch häufig, das mit dem Sauzahn zu machen. Arbeitest du auch damit oder findest du das gut? Oder
Kann man auf jeden Fall auch machen. So, ja. Ne? Also ich persönlich arbeite halt wirklich, da bin ich auch so durch die Betriebe, wo ich war und die, ne, die Gärten selber, wo ich eben schon war, eben so wirklich mit der Grabegabel im Marktgartenbereich, ne, also dann wirklich auch in kleinen Vielfaltsgärtnereien wird häufig mit so einer Doppelgrabegabel gearbeitet, mhm. ne, wo man dann auch sich draufstellen kann und da den Unterboden lockern kann. Das ist sowas, aber eine einfache Grabegabel reicht. Sauzahn ist letztendlich auch möglich. Da würde ich halt gucken, okay, wie tief lock gehe ich da denn tatsächlich? Ne? Also wie, ne, da ist ja schon mal wieder nochmal vielleicht ein bisschen intensiver, als halt jetzt eine einfache Grabegabel.
Okay, verstehe. Nee. Gut zu wissen. Ich habe noch mal eine andere Frage, und zwar du hast jetzt auch erst den Kleingarten, den Schrebergarten übernommen, auch für Hobbygärtner, die vielleicht jetzt auch erst neu angefangen haben, irgendwie mit Gemüsegarten oder so, ist das Thema Bodenprobe ja auch immer so ein Faktor, ne, wo man auch mal gerne wissen möchte, ja, was habe ich denn da überhaupt für einen Boden, wann, genau, ist das sinnvoll, oder wann würdest du Hobbygärtnern eine Bodenprobe empfehlen?
Bodenproben würde ich entweder im zeitigen Frühjahr oder im Spätherbst nehmen. So, da ist es eben wichtig, darauf zu achten, dass es außerhalb der Vegetationszeit ist. Ja, weil wenn er bei einer Bodenprobe, ja, und das reicht eine einfache Standardbodenprobe, die halt mal testet auf Bodenart, was habe ich denn überhaupt für einen Boden, ne, für eine Bodenart da in meinem Garten, wie viel Stickstoff ist da drin, Phosphor, Kalium, Magnesium, was habe ich für einen pH-Wert, ne, dass man so, wie hoch ist mein Humusgehalt, ja, das CN-Verhältnis, das ist mal ganz gut zu wissen, so, ne, und in der Regel teste ich aber auch, um das vielleicht gleich auch mitzunehmen, das mal drauf zu wissen, wenn es irgendwie, wenn ich einen neuen Garten übernehme und irgendwo Anzeichen gibt, da war vielleicht mal, oder das liegt an einem Fluss, da war vielleicht mal eine Überschwemmung, da war mal vielleicht vorher, es könnte belastet sein, dann macht es gegebenenfalls auch Sinn, eine Schwermetall, also den Boden auf Schwermetalle untersuchen zu lassen, sonst ist das eigentlich gar nicht wirklich notwendig. Ja, also das heißt, dann kann ich eben die Standard-Bodenprobe machen, die kostet in der Regel bei so einem Labor, je nachdem, wo ich bin, 40 bis 60 Euro, eine einfache Probe, schicke ich ein und dann kriege ich 4 Wochen später meine Ergebnisse. So, und da ist aber eben wichtig, dass es nicht in der Vegetationszeit ist, weil sobald dort Pflanzen wachsen, nehmen die natürlich auch Nährstoffe auf und dann wird die Probe quasi schon wieder verfälscht.
Ach so, deswegen.
So, genau, ja, und deshalb, und wenn ich jetzt einfach mal eine Bodenprobe mache, dann nehme ich auch nicht, steche ich nicht einmal ein, ja, sondern, sonst will ich ja auch irgendwie einen, gehe mal davon aus, dass gerade so ein Kleingarten auch durchaus einen homogenen Boden hat und würde dann eben eine sogenannte Mischprobe machen, da mal gucken, eben auf bis zu 20 Zentimeter tief, und da gibt's dann aber auch tatsächlich auf den Seiten wirklich sehr gute Anleitungen, wie nehme ich so eine Probe, um da mal so Erkenntnisse zu bekommen. Und das ist, denke ich, auch ein guter Weg, gerade so für die Gartenanfänger, um da mal schwarz auf weiß, sage ich mal, ein bisschen Gefühl zu bekommen. Ansonsten kriegt man ja so auch ein bisschen Gefühl, ne? Also wie sieht mein Boden aus? Wie dunkel ist der? Ne? Dann so, damit kann ich so, das ist so ein Faktor, ein Indikator dafür, wie humus der ist, ja, also wie viel organische Substanz ich da drin habe. Ich kann eben, ne, also bei mir, wenn ich quasi eine Spatenprobe machen will oder dann auch mal den Boden formen will, ja, dann rieselt da alles durcheinander. Also das ist für mich das Indiz, der ist wirklich sehr sandig. Ne? Wenn ich dann, wenn ich den quasi zu so einem Bleistift dicke, aber quasi zu so einer kleinen Wurst, zu einem Bleistift formen kann und rollen kann, weiß ich schon mal, okay, da ist wirklich auch viel Ton drin. So, ne? Und dann kann ich daran mir so ganz haptisch meine Ableitung machen, okay, wie viel ungefähr, ne, was ist das denn ungefähr für eine Bodenart? Aber es ist natürlich auch nochmal schön für die Leute, die da neugierig sind, da einfach mal so eine Probe zu machen und das da mal zu sehen. Genau.
Und sag mal, wenn ich so eine Bodenprobe einreiche, bekomme ich dann auch den pH-Wert mitgeteilt?
Ja, genau. In der Regel wird auf pH-Wert mitgetestet. Und der ist dann eben auch gerade für die Nährstoffverfügbarkeit wichtig. So, ja. Also das heißt, ich habe eben auch tendenziell bei mir auf einem Sandboden einen geringeren pH-Wert. Ja, das heißt, da ist der niedriger. Und auf anderen Böden ist das dann halt unterschiedlich. Dann kann ich mir überlegen, muss ich da gegebenenfalls kalken, ja, um den pH-Wert eben, um die Nährstoffmobilisierung anzukurbeln. Und so ein pH-Wert zwischen 6
bis 7,5, ne, also bis zu einem neutralen pH-Wert, sagt man, ist eigentlich so ein gutes gemüsebaulicher pH-Wert, so, ne, also wenn es wirklich um Gemüse geht, und dafür dann eben auch wichtig. Also ich kriege in der Regel bei so einer Bodenprobe eben auch eine Düngeempfehlung. Die ist aber dann, ne, da kann man dann aber auch Kreuzchen machen, ob ich eben organisch arbeite oder nicht. Und je nach Bodenlabor, weil sonst kriege ich die Düngeempfehlung natürlich auch mit mineralischen Düngermitteln dann.
Genau. Verstehe, ja. Aber das Ziel ist eigentlich schon, den Boden recht neutral, also zu bekommen, damit sich auch das Bodenleben, also da auch wohlfühlt, ne? Das verstehe ich schon richtig, ne? Ja.
Genau so, ne? Also das Bodenleben, also eben so um diesen, dann, da kommt noch so ein weiterer Fachbegriff dann vielleicht auch ins Spiel, die Ton-Humus-Komplexe.
Was ist das denn nochmal genau? Genau.
Was ist das denn nochmal genau? Also letztendlich geht es eben darum, ich habe im Boden verschiedene Humusformen. So, ja, ich habe Nährhumus und den Dauerhumus. So, also das heißt, ne, das ist so der Nährhumus, der setzt sich eben innerhalb von wenigen Jahren um und wird dann pflanzenverfügbar. Und der Dauerhumus, der ist dann wirklich langfristig gebunden und hält den Kohlenstoff im Boden. So, und die Bindung aber von langfristigen, also von stabilen Humusformen, ne, die damit eben auch den Boden beeinflussen, die ist davon abhängig, wie viel Feinboden, nicht, ja, und in dem Fall halt Ton als die kleinste Bodenform, im Boden habe, so. Weil nämlich genau diese Ton-Humus-Komplexe, wird die organische Substanz von diesem Feinmaterial eingeschlossen, eingebunden und ist damit dann so, kann man sich vorstellen, geschützt vom Abbau, ja, vom mikrobiellen Abbau. Und dafür sind aber eben diese Tonteilchen wichtig, ja, die Kationen, ja, die, ne, so, da geht's dann um Ladung, ja, im Boden, in den Bodenteilchen. Und wenn ich einen niedrigen pH-Wert habe, sind diese Nährstoffe und die Kationen und Anionen, ja, quasi in einem ungünstigen Gleichgewicht, so dass sich diese langfristigen Humusformen quasi bilden können. Und das ist ein Grund zum Beispiel auch, warum ich eben bei uns im Garten Gesteinsmehl mit ausbringe. Ja, das heißt, ich habe ja gesagt, organische Substanz Kompost und dazu dann aber auch Gesteinsmehl, so dass ich in der Kombination dann eben auch diese Ton-Humus-Komplexe bilden können und da eben langfristig auch Humus tatsächlich auch aufgebaut werden kann und der nicht irgendwie durchrieselt oder halt einfach nur schnell mineralisiert wird.
Und mit diesem Gesteinsmehl, also nur um so eine Einordnung zu haben, wie verteilst du da so eine Handvoll auf einen Quadratmeter oder wie viel bringt man da so aus?
Genau, ne, also das ist so wirklich von bis, ne, das kann man auch eben, ne, also das ist letztendlich auch ein Abfallprodukt aus der Industrie hier, in Anführungsstrichen Abfallprodukt, weil das natürlich auch noch weiter gut genutzt werden kann und eben Nährstoffe gut bindet. Ja, also das heißt, Gesteinsmehle, da gibt's auch Landwirtinnen, die da wirklich drauf schwören, Gesteinsmehl mit im Kompostierungsprozess, ja, schon einzubringen, so quasi um eben auch im Kompost, kommen wir bestimmt gleich auch nochmal drauf, quasi den, ne, schon wirklich guten Kompost zu machen, ja, und da so den Kompost zu stabilisieren oder dann eben Kompost im Garten, ja, oder Gesteinsmehl im Garten. Und auch da so die Frage, ne, also da ist oft, sag ich mal, wenn man so schaut, 550 bis 200 Gramm pro Quadratmeter kann man so, ne, kann man machen. Man kann, ne, und dann aber bei so einem initiellen, sehr sandigen Boden, wie ich ihn jetzt habe, werde ich punktuell aber vielleicht auch teilweise sogar bis zu einem halben Kilo ausbringen. Aber das ist eben wirklich, unter Anbetracht, so dass das jetzt einmalig ist. Und dann über die nächsten Jahre vielleicht deutlich weniger, um eben so zu einem Humus- und Bodenaufbau, einer Bodenverbesserung eben beitragen zu können. Ne? Also wirklich mit dem Ziel, ne, auch da langfristig quasi, ne, bei dem Bild, was ich vorhin hatte, ein Fundament aufbauen, so da den Boden wirklich unterstützen, biologisch sich zu durchwurzeln. Ja? Weil das heißt, wenn ich über das Gesteinsmehl und den Kompost können mehr Wurzeln wachsen. Mit mehr Wurzeln kann wieder mehr Humus gebildet werden. Und dann komme ich in so eine quasi Aufwärtsspirale. So, also wo es so in eine positive Richtung geht, wo was aufgebaut werden kann und eben nicht nur abgebaut wird.
Und deswegen ist es wahrscheinlich auch ziemlich smart, wenn man in seinem Garten auch so eine Kompostecke hat, um seinen eigenen Kompost auch herzustellen.
Ja, genau. Also so, ne? Kompost ist da wirklich als organische Substanz und eben auch als biologischer Lebenbringer in den Boden unheimlich faszinierend. Ja, also es gibt verschiedene Kompostformen. Es gibt, man kann Komposthaufen aufsetzen, ganz lange ruhen lassen, so, ja, und dann zersetzt sich das ganz langsam. Es gibt, man kann den Kompost ganz schnell quasi in Gang bringen, regelmäßig wenden, damit immer wieder Sauerstoff da reinbringen und zu so einer schnelleren Zersetzung sorgen. Und abhängig davon, wie ich eben meinen Kompost führe, sag ich mal, ne? Also tatsächlich auch, habe ich natürlich auch am Ende wieder ein unterschiedliches mikrobielles Gleichgewicht. Ja, also den Kompost, lässt sich auch ganz spannend untersuchen, wenn ich einen Kompost eben lange aufsetze und lange ruhen lasse, sind da häufig mehr Pilze drin. Ne? Die Pilze, die zersetzen, da sieht man dann richtig, da wurstelt man dann mal ein bisschen drin, also schiebt man was zur Seite und dann sind da so richtig weiße Pilzhyphen, ne? Die das zersetzen. So, das ist dann eher ein pilzdominierter Kompost. Oder wenn ich eben sage, okay, ich will einfach jetzt die organische Masse umsetzen, zersetzen, das so vorverdauen lassen, ich wende den regelmäßig, dann ist das eher ein bakteriendominierter Kompost. So, und das ist jetzt nicht unbedingt, ne, das ist nicht unbedingt gut oder schlecht. Häufig ist es tatsächlich eher so, dass wir gerade bei gemüsebaulichen Böden, ja, so, oder bei Böden, die wir intensiv auch nutzen, eher mehr Pilze vertragen können. Ne? Also das heißt, ne, dadurch, dass halt immer, weil wir immer wieder in der häufig immer wieder bearbeiten, ne, habe ich auf einem Acker, ne, zum Beispiel auf einem Acker häufig eher mehr Bakterien als Pilze, wenn ich das vergleiche zum Beispiel mit einem Waldboden, ne, wo ich ja quasi gar keine Bodenbearbeitung habe, der immer ruht, da es da keine Bearbeitung gibt und ich da eben wirklich ein sehr pilzdominiert, also ne, da das Pilz-Bakterien-Verhältnis in eine ganz andere Richtung geht. Aber dementsprechend Kompost total wichtig, so, weil ich meine, die organische Masse fällt ja im Garten an, so, und bevor ich sie wegbringe, sorge ich natürlich am liebsten dafür, dass sie auch irgendwie umgebaut wird und da eben mit auch was passiert und ich sie dem Boden auch wieder zurückgeben kann.
Ja, aber das ist oftmals so, in vielen Gärten ist es ja wirklich mittlerweile so, dass die Leute dann lieber sich den Kompost sparen und dann lieber das die Grünabfälle irgendwie zur Deponie irgendwie bringen, ja. Was ich auch gar nicht so richtig verstehe. Das
Kleiner, also ist natürlich auch am Ende ein Platzfaktor, Zeitfaktor, so, ne? Also durchaus auch, ne? Also das ist halt dann so die Frage, wie viel Platz oder habe ich auch, weiß ich nicht, wenn ich Heckenschnitt habe, ne, dann wenn ich das zerhäcksle, so, ne, dann ist es vielleicht auch einfacher, rein logistisch, das wegzubringen und mir fertigen Kompost wiederzuholen, als dann halt selber, wenn ich so grob lasse, ne, dann habe ich, letztendlich kann man sich, ist auch ganz simpel, dann hat der Ast wenig Angriffsfläche für, ne, also wenig Volumen, so, wo dann auch, wo die Mikroorganismen das wieder umsetzen können. Wenn ich das häcksle, geht das schon mal deutlich schneller, ne, also auch deshalb zersetzt sich halt Rasen, ne, wenn ich so Rasenschnitt habe und ich das ja auf den Haufen werfe, dann fängt das ja ratzfatz an, warm zu werden, und heiß zu werden, so, ne, weil das ganz viel klein, das ganz klein ist, viel Angriffsfläche hat, Biologie, die Bakterien da anfangen zu arbeiten und es halt heiß wird. So, und das ist dann halt natürlich die Frage, wie habe ich das halt in einem Kleingarten irgendwie, wie kann ich das auch steuern, so, und was mache ich halt mit meinem Grünschnitt, so, und das ist dann, das ist so, wenn, also, aber ich wäre, wenn irgendwie der Platz ist, ja, wenn die Möglichkeit da ist, immer sehr gerne, ne, den eigenen Kompost auch machen und aufsetzen, so, ich kann es aber, sag ich mal, ne, jetzt so, Garten, also ne, ist auf jeden Fall auch jetzt nicht falsch, das irgendwie wegzubringen, so, ne, oder zum Beispiel auch jetzt gerade bei mir, bei uns im Garten, die Thuja-Hecke, so, ne, also das ist ganz viel auch, so, von dem Schnitt, den haben wir auch weggebracht, so, weil das ist in eben, ne, sowieso schon der Sandboden, ein eher saurer Boden, da dann noch das zu verhäckseln, bis das dann auch verkompostiert ist, so, und daraus wirklich schöner Kompost wird, dauert das echt ewig, so, dementsprechend haben wir dort auch die Hänger voll gemacht, das eben zum, ne, zu Grünschnitt, also da weggebracht. Dort wird das gehäckselt, klein gemacht, umgesetzt, wird dieser Prozess einfach beschleunigt und wir haben fertigen Grünschnitt, Kompost eben wieder auf dem Hänger mitgenommen. So.
Ja, ich glaube, in der Größenordnung ist es auch irgendwie was anderes. Also jetzt so die ganz großen Sachen, wenn man die schneidet, ja. das verstehe ich ja durchaus. Aber man hat ja auch immer so viele, ne, auch so Küchenabfälle irgendwie. Also ich denke auch so oft immer, also ich bin jetzt hier in der Stadt und denke immer so, oh, wie schade, was könnte man alles aus diesen, ne, von den Apfel irgendwie, der Grips oder irgendwie, ja. sind nur so Kleinigkeiten. Aber das summiert sich ja und das ist ja eigentlich ja. auch total wertvoll. Ja,
ja, absolut. Ja.
Jetzt haben wir immer nur über das Bodenleben im Garten gesprochen, aber mhm. es gibt ja auch noch so die Balkongärtner oder mhm. auch so die im Hochbeet auch gärtnern. Mhm. Was kann man denn hier Gutes für den Boden tun? Hast du da auch so ein paar Tipps vielleicht parat?
Also vielleicht nochmal da so auch quasi anzuschließen, wer sich traut, dann auch in der Stadt, ne, mit begrenztem Platz in die Tierhaltung einzusteigen. Da ist natürlich auch das Thema Regenwurmkompost, ja, immer ein spannendes Thema. Ja, also so eine Regenwurmkiste. Ich habe selber auch eine zu Hause.
Cool.
Da kann man sich dann tatsächlich auch online, kann man sich dann, ne, so auch bei Regen, also ne, dann, es gibt Leute, die spezialisieren sich auf Regenwurmkompost, verkaufen dann auch die Regenwürmer, ja, also die Kompostwürmer. Ja, das sind dann, ne, wir haben ganz viele verschiedene Regenwurmgattungen, so, und dann gibt's eben die Kompostwürmer, die nur eben das organische Material da zersetzen und die sorgen eben so auf kleiner Fläche, ne, in so einer kleinen Kiste schon mal auf dem Balkon, so, wenn man den gut führt, riecht der auch nicht, also den kann man durchaus auch in der Wohnung haben und zersetzen so halt schon mal organische Masse, ja, so dass ich die halt nicht in Restmüll oder also wegbringen muss, ne, oder zum Müllkippe und so. Also das ist vielleicht schon mal was. Da gibt es auch online, gibt es die verschiedenen Formen, aber so ein Regenwurmkompost ist was ganz Tolles, so, weil man da auch sieht, wenn die Würmer einmal in Gang kommen, dann haben die auch richtig Hunger und fressen auch und freuen sich eigentlich über fast alles außer Bananenschalen und Zitrusfrüchte. So, so, das zersetzt sich einfach so, ne, so ganz langsam. Ansonsten, ne, und also nichts Gekochtes, so, aber was alles, ne, wenn man Karottenschnitt, ne, und Schale und sonst was alles, da freuen die sich, das zersetzen die um und das kann man hinterher wunderbar im Garten oder eben auch in seinen Topfpflanzen im Zimmer auf dem Balkon ausbringen. So. Gut, und ansonsten, und ja. zum Beispiel ich auch hier, ne, ich habe meinen Schrebergarten und habe aber auch meine Pflänzchen hier zu Hause. Die dünge ich in der Regel mit Regenwurmkompost. Mhm. Also Regenwurmkot, das ist das, was ich selber habe und ich kaufe den aber dann auch ab und zu. Und das ist quasi so der pure Humus, ne, der da hinten aus dem Regenwurm wieder rauskommt, ja, so, da sind die Nährstoffe direkt pflanzenverfügbar, da ist Biologie drin, das ist lebendig und das ist, glaube ich, so da, so das Einfachste, um zum Beispiel so gerade Topfpflanzen oder Kübelpflanzen irgendwie so ein bisschen auch zu verlebendigen, so, ne, ja. und da eben so zu gucken. Also das ist was ich total gerne nutze. Und im Hochbeet haben wir dann natürlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, das Problem, dass wir, je nachdem wie das Hochbeet aufgebaut ist, keine Anbindung an den Unterboden haben. So, ne? Und letztendlich aber auch da gelten die gleichen Prinzipien. So, ne? Also das ist dann so, oder ich kann auch vielleicht, ne, es gibt auch Leute, die bringen dann auch dort in den Boden Würmer ein, so, ne, also auch in Kompostbeet, ja, und dann eben auch durch Mulchen, dass dort eben der Boden lebendiger wird. Aber da gelten letztendlich so die gleichen Prinzipien: Boden durchwurzeln lassen, Boden bedeckt halten, irgendwie auch mulchen, um da dann eben auch möglichst den Boden, den ich da habe, lebendig zu halten.
Ich habe noch mal kurz eine Frage zu dem Regenwurmkompost auf dem Balkon. Oder was machst du denn mit dem im Winter? Also sind die da, musst du den irgendwie dann geschützt stellen, also ich, nach drin?
Also ich habe jetzt genau, also die mögen es nicht zu heiß. So, ich habe meinen Regenwurmkompost tatsächlich auch bei uns in der Küche stehen. So, und der wird dann regelmäßig gefüttert. So, und der geht damit ganz gut. Die sind dann halt im Sommer sind sie aktiver. Aber ne, in der Wohnung bleibt's ja dann ungefähr gleich warm und damit arbeiten die auch gut weiter. So, genau. Im Sommer, also im Winter, wenn man sie auf dem Balkon hätte, würden die erfrieren. So, ne? Also das ist durchaus möglich. Oder ich muss dann eben mehr Biomasse zuführen, die dann auch quasi durch einen Rotteprozess für Wärme sorgt und so dann eben auch die Kompostwürmer da schützen könnte.
Aber muss man dann auch immer so gucken wegen der Population, weil wenn die sich zu sehr vermehren, nicht, dass es dann da zu eng wird in der.
Ja, man muss halt ordentlich füttern, so, ne? Also das ist wirklich schon auch echt beachtlich, so, ne? Und auch, also ich habe dann auch in meiner
Kiste da in der Küche, da kommen dann also so, gut, das, ich weiß jetzt nicht, da muss man dann auch begeistert für sein, aber da sind dann auch Springschwänze und so, oh ja. Und wenn man da mal guckt, also ne, die sind ja auch mikro, also sind immer noch ganz klein, ne, das ist so das Kleinste, aber obwohl es quasi von einem Ökosystem abgeschnitten ist, ohne dass ich es beimpft habe, ne, also ich habe dann mal so ein bisschen irgendwie ein bisschen Laub aus dem Wald mir einfach mitgenommen, mal so eine Handvoll, so ganz prophylaktisch, homöopathisch, um zu gucken, okay, bringt das also, aber das ist ganz spannend so zu beobachten. Und von der Population kann ich dann eben, na, habe ich so, gibt so verschiedene Kammersysteme, so dass ich dann quasi auf die irgendwann halt die andere Seite wieder füttere und mir dann irgendwann den fertigen Regenwurmhumus halt ernten kann. So. Aber da gibt's wirklich, wenn ich da jetzt mit angefixt habe, gibt's da auch coole Anleitungen und echt so eine sehr coole verschiedene Möglichkeiten, wo man das ganz einfach auch selber bauen kann.
Ja, aber echt toll irgendwie. Also das ist ja wirklich mal eine Alternative, ne, wenn man wirklich keinen Garten hat irgendwie
und dann. Ja, genau, so, ne? Und wenn man auch keinen eigenen Garten hat, dann wird man ihn halt an die Kübel los. Oder kippt den Kompost an den Baum in der Straße. So.
Stimmt.
Wahrscheinlich alles besser, als irgendwie, als ihn halt, also, ne, wegzuwerfen und genau, so dass er dann hinterher irgendwie auf der Landkippe irgendwie landet. Im Restmüll.
Nee, das stimmt. Jetzt lass uns doch mal bei den Bodenlebewesen bleiben. Und zwar habe ich noch einen Bodenbewohner, der ist jetzt nicht ganz so beliebt, wenn man den mal im Garten hat. Ich spreche von dem Maulwurf, ne? Weil jedes Mal, wenn dann so ein Maulwurfshaufen auftaucht, ich weiß, bei vielen Hobbygärtnern ist dann gleich so, oh Gott, Panik und wir müssen den sofort vertreiben, verjagen. Also das ist ja irgendwie immer so schade, weil eigentlich sind die doch auch total gut, oder?
Ja, natürlich, ne? Also der Maulwurf erfüllt da seine Rolle. So, der lockert den Unterboden schön auf, macht seine Gänge, ja, und das, was da so ein Maulwurfhaufen rauskommt, das ist ja schöne lockere Erde. So, ne? Ja. Also die kann ich auch ohne Probleme wieder verteilen. So, was ich damit jetzt halt um den Maulwurf da tatsächlich. Na, also da muss man vielleicht auch sich einfach so ein bisschen mit anfreunden. So, ne? Das ist dann natürlich die Frage, okay, wie viel Platz habe ich? So, wie komme ich damit klar? Aber das gehört dann, glaube ich, auch einfach ein Stück weit mit dazu. Wir hatten auch, ne, also irgendwie gerade so, wenn man Karotten oder so Wurzelgemüse hat, fressen dann natürlich auch immer mal die Wühlmäuse ganz gerne dran. Aber ich bin jetzt auch, ne, dann ist halt die Frage, okay, was bin ich auch sonst bereit für Maßnahmen da zu machen? So, ne? Und gerade aber so der Maulwurf, also ich sehe es dann einfach, okay, der erfüllt da auch, der darf da auch sein, der lockert da im Unterboden auch schön auf und die Erde verteile ich dann hinterher sonst wieder einfach oberflächlich.
Ja, und wahrscheinlich wird er sich früher oder später, ich meine, die wandern wahrscheinlich auch immer weiter, oder?
Da bin ich jetzt, ich bin tatsächlich jetzt, also die viel zum Maulwurf kann ich dir da jetzt leider nicht sagen, da muss ich passen.
Ist gut, nee, hätte ja sein können. Ich dachte, ich frage mal, okay.
Ja.
Ach, nicht schlimm. Oh, ich sehe schon, die Zeit schreitet voran, aber ich habe noch ein, zwei Fragen. Und zwar auch das Thema Zeigerpflanzen. Das fand ich irgendwie auch spannend, was ja auch mit Boden hängt das ja auch sehr eng zusammen. Und ne, für viele ist es vielleicht irgendwie Unkraut, ne, sagt man ja, oder Beikraut irgendwie. Aber oftmals sagen die ja auch was über den Boden aus, gewisse Pflanzen, gerade so im Hausgarten. Kannst du mal so ein paar Beispiele vielleicht nennen?
So, also ne, ich meine, grundsätzlich hat man ja häufig so eine Brennnessel, ne? Also dazu auch zu sagen, so ich bin kein Botaniker, um das tatsächlich alles so fundiert bewerten zu können, aber das, was einem halt immer wieder begegnet, sind die Brennnesseln, ja, also die eben wahrscheinlich durchaus ein Anzeiger für einen hohen Stickstoffanteil im Boden sind, ja, also die das wirklich verwerten. Wenn ich in meinem Rasen oder so im Garten viel Moos hätte, ja, Moos habe, wäre das ein Anzeiger für, oh, der Boden ist wahrscheinlich eher deutlich sauer, ne? Also es geht so in eine wirklich saure Richtung, niedriger pH-Wert, kann ich mir Gedanken machen, okay, will ich da vielleicht kalken oder nicht? So, dann habe ich verschiedene Pflanzen, also eine Distel zum Beispiel, ja, ist auch eine ganz spannende Pflanze, die hat, wenn man die mal ausbuddelt, wirklich eine massive Fallwurzel. Ja, so, ja. Die kriegst du ja auch kaum weg. Das heißt, die ist wahrscheinlich auch ein Anzeiger davon, dass es halt, dass der Boden verdichtet ist. So, ja, also das heißt, die, ne, also weil die mit der Pfahlwurzel hat eben die Distel gut die Möglichkeit, wirklich tief einzudringen, damit auch diese Verdichtung
biologisch zu sprengen, wirklich, ne? Also das ist auch echt total faszinierend.
Ja. Ja.
Und wer damit eine Zeigerpflanze, ah, okay, hier könnte der Boden wirklich verdichtet sein, so, oder ist wahrscheinlich auch ein Stück weit verdichtet und deshalb arbeitet hier die Distel so stark mit ihren Pfahlwurzeln. So, und wenn ich die dann mal los bin und wenn der Boden wieder lockerer ist, dann wachsen auch anderen Pflanzen halt wieder besser, die dann auch die Distel besser im Zaun halten können. So, ne?
Ja, ja.
Genau, so, das wären so paar gute Beispiele. Vielleicht Gänseblümchen, teilweise auch Oberboden, dann eher ein verdichteter Boden. Aber das wäre so, das sind so die paar kleinen Beispiele, glaube ich, so, die ich jetzt auch, die mir da begegnen auch, ne? Oder die dann und auch im Gemüsebau halt immer wieder eine Rolle spielen, natürlich. Weil tendenziell, ne, oder auch, ich meine, dann gibt es so das. Gerade auch in der Landwirtschaft das Problem unquote die Quecke, so, ja, so natürlich auch. Und eigentlich sorgt die natürlich auch immer dafür, also die zeigt uns gut auf, der Boden will durchwurzelt sein, ja, und da will irgendwie was wachsen, so, und dementsprechend so auch zu gucken, okay, ne, also wenn da auch wieder immer wieder ganz viel Quecke kommt, ne, so, dann heißt das, okay, dann ist das wirklich nochmal ein Anzeichen, ich muss den Boden bedeckt halten, ich muss dann eine lebendige Pflanze haben, so, sonst halt kommt die Quecke da auch immer wieder, so, und wenn ich die dann erstmal, ne, wenn ich die Rhizome auch, ist durchaus auch ein Kampf, aber so ein Stück weit eindämmen kann und dann eben Bedingungen schaffe für gute Bodenbiologie, so, ne, für guten Bodenstruktur, dann habe ich auch weniger Probleme mit den Zeigerpflanzen. Ne? Also dann habe ich auch weniger, in Anführungsstrichen, Unkräuter, Beikräuter, die häufig eigentlich auch halt dann dafür da sind, im Bodenökosystem den Boden wieder zu heilen, ne? Festzuhalten, zu durchwurzeln und eben vor Erosion, Austrocknung und etc. zu schützen.
Das ist schon wie interessant, also wie ganzheitlich, also ne, wie komplex das doch irgendwie alles ist und dass so das eine mit dem anderen zusammenhängt.
Ja.
Spannend. Ach, Tobias, Mensch, ach, ich habe schon so viel gehört jetzt in dieser letzten Stunde mit dir. Jetzt sind wir auch schon fast am Ende unserer Folge. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du noch irgendwie noch was ganz Wichtiges oder was du unseren Hörern vielleicht so als guten Tipp oder Ratschlag, wenn sie zu Hause ihren Boden bearbeiten möchten, irgendwie noch was auf den Weg zu geben will.
Also erstmal so, ne, freue ich mich, dass ich jetzt hier war und hoffe, dass ich irgendwie so ein Stück weit auch die Begeisterung, die ich für Boden und Bodenfruchtbarkeit habe, auch ein Stück weit transportieren konnte, weil ich glaube, ich selber auch im Land, gerade auch wirklich dann im Landwirtschaftsstudium erst so ein richtiges Verständnis dafür bekommen habe, was der Boden alles kann, ja, so, und was der Boden natürlich, was er auch leistet und was er eben auch, also gesellschaftlich und umwelttechnisch leistet für uns alle und wie fragil das ist, also wie schnell Boden zerstört werden kann. Und wie schön das aber auch ist und wie faszinierend das auch ist, das wieder in eine richtige, in positive Bahn zu lenken. Ja, und das ist, glaube ich, auch da so, was halt total spannend für mich am Gärtnern ist. Ne? Also so auszuprobieren und zu sehen, okay, wenn ich da Kompost ausbringe und Gesteinsmehl und Gründüngung anbaue, dann sehe ich haptisch innerhalb von einem Jahr eine Veränderung. Ja, und dann habe ich da auf einmal so in einem Sandboden, der mir vorher komplett nur durch die Hände rieselt, habe ich da auch mal so einen Klumpen, der zumindest schon mal ein bisschen so zusammenhaftet. Ja, so, und dann, oder ich habe eben in einem sehr schweren, tonigen Boden, wenn ich da so mit solchen Maßnahmen beginne, habe ich da mal, oh, das riecht gut, das riecht nach Waldboden, das riecht erdisch, ja, ich sehe so eine Muffin, ne, Struktur, so die Muffin-Brownie-Struktur so und kann mich da dran freuen. So, und ich glaube, das wäre so wirklich das anzuregen. Wir sind gerade landwirtschaftlich, ja, also so, da steht der Boden, dann gibt's auch diesen schönen Satz, der Boden steht unter Druck. Ne? Also der Boden ist von uns, ist eine Ressource, die so stark und so intensiv genutzt wird. Ja, so, ne? Also wirklich landwirtschaftlich, die auch so viel und mit Sicherheit auch einen entscheidenden Beitrag dazu leisten wird, wie wir das Ganze, ne? Also das ist dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen, ohne das Fass jetzt nochmal zu groß aufzumachen, Klimawandel, ne? Aufzumachen. So. Aber ich bin davon selber wirklich überzeugt, dass wir durch ökologische Landwirtschaft, die auch noch mit Sicherheit weiterzuentwickeln ist, ja, und da aber auch andere Methoden, also mit wirklich der Methoden der Bodenfruchtbarkeit und zur Bodengesundheit massiv dazu beitragen können, auch eben zu einer Anpassung, den Klimawandel verhindern. Also, ne, da sind ganz viele differenzierte Prozesse, aber wir können dafür sorgen und wir müssen auch, glaube ich, dafür sorgen wirklich, und das ist auch so gesellschaftlich, dafür eine Anpassung zu sorgen und den Boden eben zu schützen. So, weil nur ganz plastisch, und dann bin ich auch gleich vorbei, wenn wir halt in den meisten Äckern, so wenn man da auch mal vielleicht so, ne, ich habe vorhin gesagt, der Boden im Sommer, und das ist so ganz eigentlich gar nicht so gut, und dann kriegt man aber die meisten Äcker in Deutschland, da wird Getreidebau gemacht. Das heißt, die Felder werden im Juli, August spätestens dann beerntet, und dann liegen die häufig brach. Ja, das heißt so. Und da mal so ein Gefühl zu bekommen mit dem, was ihr jetzt hier heute erfahren habt, und mal so ein Gefühl, boah, wow, das ist ja eigentlich doch gar nicht so gut. Also eigentlich auch, wie schaffen wir das denn so auch, ne? Und das können nicht nur die Landwirte und Landwirtinnen leisten, ja, auch Methoden zu bekommen, wie wir eben mehr Photosynthese, wie wir mehr Pflanzenwachstum schaffen, ja, mehr Bodenbiologie, um damit unsere Ökosysteme letztendlich zu stabilisieren. So, also das heißt wirklich, der für mich, was im Studium und so, und das einfach, was hier rüberkommen soll, ist, der Boden ist wirklich ein unheimlich faszinierendes Ökosystem. Ist ein Ökosystem, der halt häufig, über den wir häufig nur drüber laufen, und wo es sich auf jeden Fall lohnt, da mal genauer hinzugucken, selber neugierig zu werden, und aber auch zu gucken, wie kann ich Landwirtinnen und Menschen, die sich für einen Boden, für einen fruchtbaren Boden einsetzen, wirklich auch unterstützen, und dazu eben mich auch zu beteiligen. So, und das sehe ich wirklich als große Herausforderung, Mission. Und auch Aufgabe. Ja, Mission, ja. Für uns alle. Ja. So, ne? Also damit auch ein, ja, Stück weit auch Bodenbotschafter zu sein für so eine, hey, so eine wirklich fruchtbare Erde auch. Genau, so. Also das ist so das, was ich einfach nochmal loswerden wollte. Und ich habe es jetzt, glaube ich, häufig genug gesagt, ne, eben Boden bedeckt halten, Boden durchwurzelt halten, organische Substanz zuführen, neugierig sein, reingucken, und achtsam mit umgehen. Das ist eine wertvolle Ressource.
Perfekt. Unbedingt. Oh Mann, vielen Dank, Tobias, also für deine Begeisterung, die auf jeden Fall rüberkam. Also mich hat sie auf jeden Fall gepackt, irgendwie da für den Boden eine Lanze zu brechen hier, definitiv. Und ja, und ich hoffe natürlich, dass die Hobbygärtner sich hier so ein bisschen ein Beispiel dran nehmen und auch eines Tages einen Muffinboden hier haben.
Sehr schön.
So ein schönes Bild, großartig. Mhm. Das sind aber gute Eselsbrücken, das, ja, sowas bleibt dann auf jeden Fall irgendwie hängen. Mhm. Nee, aber ganz vielen lieben Dank, und ja, dir eine tolle Saison da im Schrebergarten.
Danke.
Dass es sich alles gut entwickelt. Und auch sonst alles Gute, auch auf deiner
Dankeschön.
Mission.
Danke, dass ich da sein durfte.
Tschüss.
Tschüss.
Nun sind wir schon wieder am Ende der Folge angelangt, und ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt wie nach einer Bodenkur, nämlich bereichert und belebt. Ich hoffe, ihr habt heute viel Neues über den Boden und seine Lebewesen erfahren. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man gewisse Zusammenhänge kennt, dann versteht man seinen Garten immer besser. Deshalb ist auch das Thema Boden, das vielleicht etwas dröge wirkt, so wichtig. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr den Podcast abonnieren, denn dann verpasst ihr zukünftig keine neue Episode. Und so bleibt ihr immer auf dem Laufenden und könnt euch regelmäßig von interessanten Pflanzenthemen inspirieren lassen. Ich freue mich jedenfalls schon wieder auf die nächste Folge mit euch und wünsche euch weiterhin einen guten Start in die neue Saison. Macht's gut und bis bald. Mit erdigen Grüßen, eure Carina.